Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. So, Folge 6 und Abschluss der ersten Staffel über das Auto. Es war eigentlich nicht geplant, dass jetzt einige Wochen vergangen sind seit der letzten Folge. Aber es hat terminlich mit der Aufnahme leider nicht anders gepasst und dann war ich auch noch krank. Aber egal, jetzt ist sie da und ich finde, sie ist dafür richtig, richtig gut geworden. Wir haben bisher viel von ExpertInnen gehört. Heute schauen wir uns mal an, wie das denn in der Praxis funktioniert und wie man das umsetzen kann. Und zwar am Beispiel Wien. Ich möchte darüber reden und nachdenken, wie Wien aussieht, wenn die Stadt klimaneutral und richtig nachhaltig ist und welche Rolle das Auto, der private Pkw, dann noch hat. Leider hat die Verkehrsstadträtin der SPÖ, Uli Sima, meine Einladung abgelehnt. Die wäre dafür nämlich hauptverantwortlich, aber dafür ist ihr Parteikollege Alexander Nikolai dankenswerterweise gekommen. Er ist Bezirksvorsteher im 2. Bezirk in Wien und hat eher den Ruf, auf der Seite der Parkplätze zu stehen, anstatt der Fußgänger und Radfahrer. Aber ich war überrascht, was er dann so im Podcast erzählt hat. Vielleicht hat er den Ruf ja zu Unrecht. Außerdem ist da Barbara Lahr, sie ist scharfe Beobachterin und Kritikerin der Wiener Mobilitätspolitik, beschäftigt sich wissenschaftlich mit Verkehrsplanung und ist auch als Aktivistin für die Initiative Platz für Wien unterwegs. Und die Runde komplett macht Thomas Madreiter, der die Wiener Verwaltung von innen kennt. Er ist für die Stadtplanung zuständig und damit eine zentrale Figur, wenn es darum geht, Wien klimaneutral und nachhaltig zu machen. Uns würden auch eure Erfahrungen interessieren, passend jetzt zur ersten Staffel zu Mobilität, Auto, Fahrradfahren, Zugfahren, zu Fuß gehen. Wie geht's euch damit? Wie fandet ihr die Folgen bisher? Habt ihr Kritik? Sollten wir noch wo nach recherchieren? War ich einseitig in meinen Inhalten, in der Auswahl? Habt ihr ganz andere Erfahrungen und Lebensrealitäten oder fandet ihr was richtig gut? Habt ihr was gelernt und was mitgenommen? Würde mich wahnsinnig interessieren. Schreibt uns bitte ein E-Mail an hallo@sonneundstahl.at. Am liebsten gleich mit einer Sprachnachricht, dann können wir das auch in den Podcast einbauen, aber gerne auch einfach so per Text im Mail. Also eure am liebsten Sprachnachricht an hallo@sonneundstahl.at mit eurer Meinung, euren Fragen und euren Anekdoten. Und jetzt zur heutigen Folge. Vielen Dank fürs Kommen. Ich würde gerne mit einer kleinen Runde starten. Barbara, du bist Verkehrsforscherin an der Technischen Universität in Wien, auch als Aktivistin tätig bei Platz für Wien. Ihr habt über 60.000 oder an die 60.000 Unterschriften gesammelt für mehr Platz für FußgängerInnen, RadfahrerInnen in Wien. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft denken, 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre in die Zukunft und du stellst dir ein klimaneutrales, nachhaltiges Wien vor. Jetzt mit Fokus auf Mobilität und den öffentlichen Raum, wie schaut das aus?
Also bei Platz für Wien haben wir ja die Vision bis im Jahr 2030 gemacht, so einen ganz konkreten Fahrplan, wie wir da mit unseren 18 Forderungen hinkommen könnten. Und da haben wir ganz klar gesagt, wir wollen für den Radverkehr ein flächendeckendes, durchgängiges Radinfrastrukturnetz, das sicher befahrbar ist. Das heißt, es muss nicht in jeder Straße ein Radweg sein, sondern wir haben da so hierarchisch, ein hierarchisches Netz gedacht. Das heißt, auf jeder Hauptstraße, wo viel Autoverkehr ist, wo man vielleicht auch derzeit noch schneller fahren darf, kommt ein baulich getrennter Radweg, damit sich dort auch Kinder sicher fühlen oder solche, die halt im Mischverkehr mit viel Kfz nicht sicher unterwegs sind. Und im niederrangigen Straßennetz, in Wohnbereichen eher oder auch auf Einkaufsstraßen, da wünschen wir uns, dass vermehrt verkehrsberuhigte Wohngebiete gemacht werden. Da haben wir gesagt, wir wollen 100 verkehrsberuhigte Wohngebiete nach dem Modell des Superblocks in Barcelona. Und ja, auch mehr Begegnungszonen, Fußgängerzonen Und für die Fahrräder, Fahrradstraßen oder eben solche verkehrsberuhigte Bereiche, dass kein Durchzugsverkehr mehr ist vom Kfz. Und deswegen kann man sich auch sicher mit dem Fahrrad dort bewegen. Das ist mal der Teil für den Radverkehr. Und das greift natürlich ineinander auch, dass es für die FußgängerInnen schöner wird, dass wir mehr Aufenthaltsqualität haben, auch kombiniert mit mehr Grünraum, was natürlich auch für die Klimawandelanpassung wichtig ist, also dass wir genügend Schatten haben, dass wir auch mehr Wasser aufnehmen können für Starkregenereignisse und hier auch eine Kühlung schaffen und dass der öffentliche Raum einfach wieder Aufenthaltsraum wird, wo man sich treffen kann, wo man Zeit verbringt und nicht dieser reine Transitraum, wie er das heutzutage oft ist, wo einfach nur der Autoverkehr durchrauscht, wo vielleicht auch Schleichwege genutzt werden. Genau, das ist so dieser pragmatische, konkrete Ansatz bis zum Jahr 2030, wo wir gesagt haben, wenn man unsere Forderungen umsetzt, dann schaffen wir das. Meine persönliche Vision im Jahr 2040 wäre dann natürlich noch weitreichender.
Und wie schaut die aus? Wir haben Zeit.
Naja, es gibt manche Dinge, die dauern länger, beziehungsweise zum Beispiel auch den öffentlichen Verkehr, den haben wir jetzt als Platz für Wien selber gar nicht bedacht. Der ist natürlich auch wichtig, vor allem in einer Großstadt wie Wien, die Beziehungen zum Umland, also die Verbindungen nach Niederösterreich, da muss meiner Meinung nach noch sehr viel getan werden. Beim öffentlichen Verkehr geht es auch darum, dass man den noch stärker bevorrangt, dass er an der Ampel immer grün hat, also wir sagen da halt nur an Haltestellen, dass man sonst freie Fahrt hat für den öffentlichen Verkehr, dass man auch schaut, wie kann man Straßenbahnstrecken noch attraktiver machen mit Rasengleisen und noch neue Straßenbahnstrecken, vor allem im 22. Bissi, was ist ja jetzt eh schon geplant, aber da ist auch noch viel, viel Luft nach oben. Genau, und also das ist jetzt vielleicht auch diese technische Herangehensweise, aber als Vision einfach, dass sich jeder sicher im öffentlichen Raum aufhalten kann, dass es auch schön ist, dass es angenehm ist, dass man nicht in dieser Hitzeinsel ist, was eine Belastung für den Körper darstellt, dass man mit offenem Fenster gut schlafen kann, weil nicht draußen der laute Autoverkehr vorbeirauscht und so weiter. Und dass es für jeden Menschen möglich ist, seine Alltagswege nachhaltig zurückzulegen, dass niemand mehr aufs Auto angewiesen ist, weil es teuer ist, weil wir uns diese fossile Zukunft nicht mehr leisten können, so in etwa.
Und wir sitzen jetzt im 8. Bezirk, da ist eigentlich fast in jeder einzelnen Gasse links und rechts parken Autos. Wie schaut das 2040 aus, wenn es nach dir geht?
Meiner Meinung nach soll es an der Oberfläche eigentlich keine Abstellplätze mehr geben für Dauerparker. Das heißt, die wenigen Autos, die noch überbleiben, weil ganz werden wir sie nicht wegkriegen bis dahin, die sollten in Garagen parken. Und der öffentliche Raum sollte aber eben vorwiegend fürs Zu-Fuß-Gehen, Rad für den öffentlichen Verkehr genutzt werden. Natürlich brauchen wir dann auch noch mehr Lieferzonen für den Lieferverkehr. Und also so Haltezonen wird es auch weiterhin geben, wenn man mal was beladen muss oder sowas, ein Umzug, je nachdem. Aber dass wirklich diese privaten Autos, die da 12 Quadratmeter 23 Stunden am Tag verstellen und eine zusätzliche Hitzebelastung sind im öffentlichen Raum, das geht sich 2040 einfach nicht mehr aus für mich.
Vielen Dank, Thomas. Du bist in der Wiener Verwaltung für das große Ganze, für die Big Picture Stuff zuständig. Was ist dein Big Picture Wien in 10, 15, vielleicht 20 Jahren?
Also zum Verkehrsfachlichen möchte ich mal sagen, da kann ich dem, was die Barbara gesagt hat, und ich hoffe, ich war da jetzt nicht irgendwie schlampig beim Zuhören, vollständig folgen. Also gibt es keinen Punkt, wo ich irgendwie dagegen argumentieren würde. Was mir einfach wichtig ist, wir müssen zwei Dinge zusammenbringen, nämlich zum einen dringlichst verständlich machen, wie problematisch die Klimasituation wirklich ist. Das ist traurigerweise auf verschiedensten Ebenen nicht verstanden in der Tragweite. Und zum anderen aus dem ableitend Strategien und Prozesse entwickeln, wie die Transformation aussieht. Also das ist mir das zentrale Anliegen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, wir streiten oft über Finalbilder, wo wir aber zu 95% in Wahrheit deckungsgleich sind. Ja. Und die entscheidende Frage, ich kann es nur wiederholen, wie kriegen wir es geregelt, wie kommen wir dorthin, welche Strategien lassen uns diese Veränderung erfolgreich gestalten. Und ich kann da den Kurt Schumacher zitieren, das war der erste SPD-Vorsitzende in Deutschland nach dem Krieg. Und der hat was sehr Richtiges gesagt, nämlich erfolgreiche Politik beginnt mit dem Wahrnehmen von Wirklichkeit. Ja. Wir müssen für die real existierenden Bürgerinnen und Bürger, für die real existierenden Strukturen eine Transformation anbieten, aber in der erforderlichen Geschwindigkeit. Ja. Und das ist spannend, das ist aber nicht unlösbar. Also ich bin da durchaus optimistisch und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Stunde über das ein bisschen detaillierter unterhalten könnten. Aber ich war jetzt sozusagen, habe nicht viel zum Finalbild gesagt, weil wenn man wollte, könnte man das von der Barbara übernehmen.
Schön, dass wir uns das
hören. Hört sich gut an.
Alex, wie ist das bei dir? Du bist nah an den Menschen als Bezirksvorsteher im zweiten Bezirk. Für die ZuhörerInnen, die nicht aus Wien sind, das ist so der Praterstern, die Wirtschaftsuni ist dort. Und man kann sich jetzt viele Pläne schmieden und schlaue PKW-Reduktionspläne machen, aber irgendwer muss dann auch gewählt werden oder muss das dann auch verkaufen und die Leute mitnehmen, und das ist dein Metier. Was hast du, wenn man jetzt länger in die Zukunft blickt, Wien ist klimaneutral, und Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur was man wo draufdruckt, sondern das ist jetzt der Status quo. Wie schaut dein Wien aus und vielleicht dein Bezirk?
Ja, ich sehe das, meine Vorrednerinnen und Vorredner, das ja genau auf den Punkt gebracht. Wir müssen endlich die Realität annehmen, dass es so ist, dass die Maßnahmen auch zu setzen sind. Und das tun wir auch. Ja. Es ist Schritt für Schritt in jedem Projekt impliziert, dass es natürlich in die Zukunft führend öffentlicher Ausbau, öffentlicher Verkehrsmittelausbau, viele Plätze zu schaffen, wo auch nicht motorisierter Verkehr stehen kann, auch fahren kann und auch das, was immer so vergessen wird, die zu Fuß gehenden Menschen auch Platz bekommen. Und ich glaube, dass das bei den Projekten auch mit der Stadt Wien und mit dem Bezirk auch in Zukunft so sein wird, muss auch so sein. Also alle Projekte, die angefangen haben, wir machen eine Begrünung, wir machen Wasser und Beschattungen und alles, ja, muss man auch die Zeit sich nehmen, dann so sagen, aber wenn wir auf den Fahrplan 3040 hinkommen wollen, dann müssen wir auch jetzt bei den Projekten nachjustieren und evaluieren, und das tun wir auch bei jedem Projekt danach, und es wird halt dann auch so sein, dass halt nicht 54 kleine Bäume gesetzt werden und ein kleines Wasserspiel und eine Beschattung kommt, sondern dass man dann schaut, dass halt großteilig dazu größere Baumsetzungen notwendig sind, größere Flächen, die entsiegelt werden, und was noch dazu kommt, die Beschattung, wo die Menschen sich auch, wenn die Hitzewelle kommt, auch dort hinbewegen können. Und wir haben ja Gott sei Dank ein Glück im Bezirk, dass wir viel Grün haben mit Hauptallee und Wurstelbrat und viel mehr, dass wir dort in Augarten solche Situationen auch vorfinden. Heißt aber noch lange nicht, dass man sich zurücklehnen kann. Und wer gewählt wird, wird dann der Wähler und die Wählerin entscheiden, wenn die Maßnahmen zum Großteil richtig waren. Aber für mich ist die Aufgabe, die zentrale Aufgabe, mit den Menschen zu arbeiten und direkt auch die Probleme anzufassen, die dort auch kommuniziert werden. Und so sehe ich meine Arbeit und so werde ich sie auch machen.
Und die Vision von der Barbara, gibt es da Dinge, wo du denkst, das stelle ich mir anders vor, hätte ich gerne anders, oder da können wir die Leute nicht mitnehmen?
Nein, stelle ich mir nicht anders vor, nur der Fahrplan, und Thomas hat sich auch zuerst angeschnitten, die Etappen, die dorthin sind, sind eine wichtige Etappe. Wir müssen reduzieren. Wir müssen aber auch, wenn wir reduzieren, den Menschen sagen, du musst auf dein Auto verzichten oder auf dein motorisiertes Fahrzeug, sage ich auch Carsharing oder viele andere Mobilitätsangebote machen und öffentlichen Verkehr ausbauen, verdichten und anbinden, nicht nur in Wien oder in den Netzen, Bezirken, sondern auch nach außen, wo die Pendler einpendeln und die auch mitnehmen. Ich glaube, dass das, da kann ich wirklich jeden Schritt mitnehmen auch. Die Zeitspanne ist ja auch noch, wir haben 22, soweit ist 30 nicht mehr entfernt und 40 schon gar nicht. Aber die Etappen sind in Wien, glaube ich, schon jetzt auch wahrgenommen worden und auch bei den Bezirken angekommen. Also langsam ist das Umdenken auch schon da, aber wir müssen halt nur beschleunigen, das Denken bei manchen, auch bei uns selbst.
Das ist ja für mich faszinierend, das sieht man, Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Aktivismus, alle sind sich einig. Barbara, wenn man dir auf Twitter folgt, du regst dich immer wieder auf über die Stadt Wien und den Status quo. Warum denn, wenn eh alle dasselbe Ziel haben?
Für mich ist ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was angekündigt wird, was auch ja, propagiert wird, wo die Stadt hin will, und dann die tatsächlichen Schritte. Also als Platz für Wien haben wir eh gesagt, Strategien sind da, wir haben die Smart City Strategie, Fachkonzept Mobilität, Stadtentwicklungsplan und so weiter. Das liest sich wunderbar, das deckt sich auch teilweise mit unseren Forderungen sehr gut. Aber wir haben in Wien das Problem, dass viele Kompetenzen, was den Verkehr angeht, im Bezirk sind. Und dort werden dann eben teilweise bei Einzelprojekten Entscheidungen getroffen, die in eine andere Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel, der Jürgen Czernohorski, Klimastadtrat, hat in einem Interview mal gesagt, von nun an, immer wenn eine Straße aufgerissen wird, wird sie angepasst mit Begrünung, Klimawandelanpassung, dass man auch schaut, wie kann man sie umgestalten, dass sie für nachhaltigen Verkehr besser wird. Das passiert de facto nicht. Das kann man sich überlegen. Und jetzt wurde gerade angekündigt, zum Beispiel Reinprechtsdorfer Straße, Umgestaltung, das wäre eine direkte Verbindung für den Radverkehr und dort soll jetzt auch kein baulich getrennter Radweg kommen. Und es ist dann wirklich in diesen Detailprojekten, wo entschieden wird, dass es nicht in die Richtung geht, wie es gehen soll. Wir haben auch im zweiten Bezirk zum Beispiel, gab es eine Studie zum Thema Superkretzel, also das wäre dieses verkehrsberuhigte Wohngebiet à la Barcelona. Und das wurde auch vom neuen Bezirksvorsteher, also vom Alex, erst einmal die Stopptaste gedrückt. Und es ist, ja, es gibt schon viele, viele Pläne auch in den Schubladen und ich weiß dann auch selber nicht, woran es im Einzelfall scheitert, aber es ist tatsächlich in den Einzelprojekten, dass teilweise anders entschieden wird, beziehungsweise dass es tatsächlich nicht so schnell vorangeht, wie es gehen müsste. Ja, die Stadt macht jetzt mehr, sie hat auch ein großes neues Mega-Rad-Ausbauprogramm angekündigt, das größte aller Zeiten. Da wurden, glaube ich, 17 Kilometer neue Radinfrastruktur angekündigt. Als Platz für Wien haben wir ausgerechnet, wenn wir dieses 2030-Ziel erreichen müssten, müssten wir jedes Jahr 30 Kilometer bauen. Das heißt, es fehlt auch ein bisschen dieser konkrete Fahrplan. Also in den Strategiepapieren steht, man möchte Flächen umverteilen, man möchte auch Parkplätze umwandeln in Flächen für aktive Mobilität. Aber ich sehe das nicht im großen Maßstab passieren und es steht auch nicht geschrieben, konkrete Zahlen, also wie viele Parkplätze jedes Jahr umgewandelt werden sollen und so weiter, während wir das in anderen Städten schon sehen. Also ich meine, die Pariser Bürgermeisterin ist mit der Ankündigung in den letzten Wahlkampf gegangen, sie möchte 60.000 Parkplätze umwandeln. Und in Wien drückt man sich da ein bisschen herum. Im neuen Klimafahrplan steht, wir machen jetzt mal eine Garagenerhebung und das soll dann vielleicht die Basis sein, dass man schaut, wie viel ist machbar. Aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viel mehr Parkplätze im öffentlichen Raum und wenn es da keine konkreten Ansagen gibt, fällt es auch schwer als Bürgerin nachzuverfolgen, ist man da on track oder nicht. Und das ist das, was wir als Platz für Wien versuchen. Wir haben gesagt, konkrete Zahlen, das müsste sein. Jetzt kann man auch schauen, jedes Jahr kommen wir da hin oder geht es sich nicht aus.
Alex, du bist angesprochen worden, magst du reagieren?
Ja, ganz einfach. Es gibt Projekte und Entwicklungen, die in den Bezirken vorangetrieben werden und das ist ja so ein Projekt, wie du jetzt mit dem Superblock angesprochen hast, ja. Das sind Maßnahmen im Vorfeld, die auch zusätzlich gemacht wurden, wo einfach das Projekt und das Gebiet eingeschlossen wurde und nicht nachgedacht worden, was heißt das für eine Außenwirkung nach außen. Und ich habe das trotzdem auf die Stopptaste oder zurückgestellt. Ich habe es nicht weggenommen, sondern ich habe es einfach nur gestoppt und zurückgenommen, auch mit der Magistratsabteilung damals, mit der 18er noch, auch zurückgehalten, das Projekt, dass es natürlich abgeschlossen ist, das Projekt, aber auch nicht verwirklicht wird. Weil ich davon ausgehe und ich bin davon ausgegangen und ich sehe es jetzt auch, dass das über den Stuberviertel oder über die Volkertviertel-Situation hinausgeht. Und die Situation ist ja nicht nur zum Beispiel am Tabor abgeschlossen, dort ist alles zu. Da kann ich auch alle Firmen, die dort sind, nicht mehr an Lieferzonen, gibt es dort keine mehr, die sind abgeschlossen. Es gibt insgesamt dort von 120 Parkplätzen, mehr als 90 Parkplätze sind vernichtet worden dort. Auch zu
kurz nur den Kontext, ja, für die Nicht-Wienerinnen wieder. Ja. Am Tabor ist... Genau, du hast, also bevor du vor eineinhalb Jahren den Bezirksvorsteher
übernommen hast. Bevor ich am 1. Dezember 2020 Bezirksvorsteher war, war vorher die Umsetzung am Tabor mit dem eigenständigen Radweg, mit der Parkplatzreduzierung komplett von insgesamt 100 auf 90, also auf 10 Parkplätze insgesamt. Und das ist am Tabor passiert, drinnen, mittendrin. Das ist von meiner Vorgängerin und auch von der Stadt.
Grüne Vorgängerin.
Meiner grünen Vorgängerin, genau. Ja. vorgehen. Das hat mit der Situation so gepasst, dass natürlich auch ausgewiesen worden ist, ihr könnt sich alle in die Lessing-Garage, das ist gleich im Viertel drin, im Volkert-Viertel drinnen. Die Lessing-Garage ist ab dem dritten Monat komplett ausgepackt gewesen, also die Menschen haben keine Parkplatzsituationen mehr und es gibt auch keine Ausweichsituationen, weil alle, die da drinnen keinen Parkplatz mehr finden, wandern aus in die Nebengebiete, Volkert-Alliierten, Viertel und vieles mehr. Ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, dieses Viertel aufzuwerten und wir tun es ja, wir verkehrsberuhigen, Volkertstraße ist total verkehrsberuhigt worden neben der Schule, also die Schule ist außer im vorderen Bereich Novara-Gasse schon verkehrsberuhigt, ist auch zurückgegeben worden, dort findet jetzt Garteln statt und vieles mehr, aber natürlich wird es in Zukunft auch in dem Volkertviertel viele Maßnahmen zusätzlich geben. Wir sind jetzt da mit dem nächsten Jahr in der Planung mit dem Volkertplatz, wo Sitzmöblagen, Begrünungen, Maßnahmen zur Hitzereduktion und auch die Ruhrgasse, das Stückerl dort noch begrünt wird und vieles mehr. Also Schritt für Schritt, weil daneben auch die nächste Hauptart erwartet, das ist die Heinestraße, die müssen wir auch noch mitbedenken. Und ich sage ganz offen ehrlich, ja, Schritt für Schritt, aber wir werden es tun. Die Menschen wollen das, die Menschen brauchen das und wir tun es auch.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ja. Genau, weil ein Thema, das wir auch als Platz für Wien adressiert haben, ist, dass wir mehr Transparenz fordern, dass es eben auch nachvollziehbar ist, warum werden welche Maßnahmen getroffen und auf welcher Basis. Und eben zum Beispiel auch genau diese Studie im Volkertviertel, die ist nicht öffentlich verfügbar. Ja. Das ist was, das fordern wir, dass es eben auch alles öffentlich verfügbar gemacht wird. Und ja, wird die dann auch bald mal öffentlich verfügbar sein oder warum ist sie das noch nicht?
Also ich bin nicht die Magistratsabteilung 18 und die liegt da drinnen, das Projekt. Und es ist auch mit den Stadträten und mit der Stadträtin auch so zurückkolportiert worden, dass diese Maßnahme ja zurückgestellt worden ist, nicht abgesagt worden ist. Und auch bei den nächsten Projektplanungen, die wir haben, Heinestraße und vieles mehr, wo Verkehrsberuhigung reingehen muss, weil wir haben ja auch dann Praterstraße, Praterstein umbauen, vieles mehr, wo dann Schritt für Schritt auch in den Bezirk durchgegangen werden muss und die Blöcke mitgenommen werden. Also wir tun es. Ob ich kann es nicht veröffentlichen, ich bin nicht dafür. Ich bin der Bezirksvorsteher und nicht der Veröffentlicher einer Studie.
Aber Sie wären dafür, dass es verfügbar ist für die Öffentlichkeit?
Ja, wir haben sie ja schon dazwischen gehabt, dass die Studien mitgenommen worden sind. Aber ich finde, eine Veröffentlichung einer Studie, die nicht umsetzbar ist, jetzt zurückgestellt worden ist und nicht für mich als Bezirk abgeschlossen ist, eine Veröffentlichung und dann kommen die nächsten Diskussionen, warum wird dort nicht und da und dort noch
aber
angestückelt.
Das wäre doch schön, wenn man die Diskussion in Gang bringt,
die Diskussion
oder?
Müssen wir vor Ort machen, nicht nur immer über Medien, und über Kanäle, sondern ich glaube, dass die Studie und die Menschen dort ganz, ganz wichtig ist, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und die sehen das ein bisschen anders, unterschiedlicher. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Das ist Bezirkspolitik und die tun wir auch.
Aber wenn man sie online stellt, können ja auch die Menschen vor Ort sie runterladen und sich das schon mal in Ruhe anschauen ja. Und dann
das kann schon möglich sein.
Treten.
Das kann schon möglich sein. Ich bin nicht der Veröffentlicher. Ich bin der Bezirksvorsteher und der sich um die Sorgen der Menschen dort kümmert und das tue ich auch.
Aber vielleicht mal ganz kurz, um dabei zu bleiben, weil eine mit Steuergeld finanzierte Studie verspricht, verstehe ich vielleicht, dass du die Diskussionen nicht mehr willst bei dir im
Bezirk? Nein, nicht die Diskussionen willst, sondern ich nicht der Veröffentlicher der Studie bin.
Ja, aber jetzt nur um da konkret bei der Frage von der Barbara zu bleiben, wärst du dafür, dass sowas öffentlich ist? Weil mit Steuergeld finanzierte Studie, warum auch für mich als Journalist, warum sollte ich die nicht lesen dürfen?
Ja, nochmal, ich bin nicht der Veröffentlicher. Wenn es veröffentlicht wird, dann ist es auch so. Dann können wir auch weiter diskutieren.
Warum bist du als Politiker nicht Transparenz und dass man eine Studie, die du mit Steuergeld bezahlst, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt?
Nochmal.
Ja, was möchtest du persönlich, auch wenn du nicht
Wenn es veröffentlicht wird von der Magistratsabteilung, wird es auch freigegeben und veröffentlicht. Dann können wir ja auch weiter diskutieren.
Du willst es trotzdem lieber nicht öffentlich haben, also dich zumindest nicht festlegen. Thomas, MA18 ist angesprochen worden, da bist du der Chef. Wie schaut es da aus?
Nein, ich bin nicht der Chef der MA18. Ich sehe das durchaus, also da kann man zwei Standpunkte einnehmen und das muss man sich einfach nochmal genauer anschauen, weil es schon auch einigermaßen verwirrend ist, wenn ich jetzt eine Studie, wo entschieden ist, dass also ein Planungsansatz, dass der so nicht kommt. Also ich erkenne den Wert, dass man das diskutiert. Ja. Aber auf der anderen Seite erkenne ich aber auch das Verwirrungspotenzial, wenn schon klar ist und auch in einer repräsentativen Demokratie, das kann einem jetzt gefallen oder nicht gefallen, das räume ich ein, ja, dass diese Variante so nicht kommt. Ich will aber noch einmal eine Ebene höher gehen und das, was die Barbara angezogen hat, nämlich, ich würde das jetzt irgendwie simpel zusammenfassen oder salopp zusammenfassen, warum geht das nicht schneller? Also war, glaube ich, die Kurzfassung.
Kann man so sagen.
Und zum einen kann ich sagen, auch dort würde es mich freuen, an vielen Stellen, wenn es schneller ginge. Ja. Ich würde da einfach ein Bild gebrauchen. Und zwar, diese Klimakrise fordert in Wahrheit alle immens heraus. Ja, also da sind alle Strukturen extrem gefordert. Und ich bin ein begeisterter Radlfahrer und jetzt stellen wir uns ein Bild vor, es ist der 2. Jänner, es ist 7 in der Früh, es ist ein Glatt, also es hat einen Zentimeter geschnitten. Ja? Ich fahre da mit dem Rad, das geht im Übrigen. Ja? Und jetzt ergibt sich das Erfordernis, dass ich das Rad rasch zum Stillstand bringe. Ja? Wenn ich dort die Bremsen unmittelbar anziehe, dann liege ich am Boden. Ja? Also ich werde dort eine Strategie finden müssen, dass ich das Rad zum Stillstand bringe, aber so, dass ich nicht auf der Erde liege. Ja? Und ähnlich sehe ich hier die Thematik. Ja? In Wien sinkt beispielsweise die Anzahl der PKWs relevant. Ja? Während etwa sozusagen in Wien in den letzten 10 Jahren die Anzahl der Haushalte ohne Auto um 85.000 gestiegen ist. Also um 85.000 Haushalte mehr in den letzten 10 Jahren ohne Auto. Ja. Der Autobesitz in Wien auch in dem Zeitraum oder zwischen 2005 und 2019 um 7% gesunken. In anderen Bundesländern zwischen 15% und 20% gestiegen. Ja. Wir schaffen eben genau hier die Voraussetzungen, die notwendig sind, um diese Veränderungen durchführen zu können. Ja. Weil ich sehr wohl der Meinung bin, dass wir diese Veränderungen, die ja schon auch klare Einschnitte in die Gewohnheiten der Menschen sind, in die Tagesabläufe der Menschen sind, mit einem höchsten Maß an Akzeptanz umsetzen sollten. Ja. Und insofern ist es halt aus meiner Sicht total wichtig, durch gute Beispiele, Mariahilferstraße, Herrengasse, Rotenturmstraße, die Praterstraße wird jetzt so eins, der Praterstern wird hier noch einmal aufgemotzt, ja. In der Seestadt gibt es entsprechende Strukturen und an vielen anderen Orten. Ja. Einfach die Basis dafür zu legen, dass das auch adäquat nachgefragt wird. Und für mich ist das einfach dann so ein Zug-um-Zug-Vorgehen. Ja. Weil für mich als Stadtplan, und das ist genau das, was ich in der ersten Wortmeldung gemeint habe, ja, Finalbild ist gleich, ja, aber sozusagen eine Vorgangsweise, die ich dir bitte nicht unterstelle, ja, aber die dazu führen könnte, nämlich Operation gelungen, Patient tot, das kann für uns keine Strategie sein. Ja. Also ich muss immer den sozialen Kontext mitdenken und für mich ist mein Kernbusiness, würde ich sagen, der Umgang mit Zielwidersprüchen. Ja. Dass es auf der einen Seite Sachen gibt, wo ich sage, völlig klar, da muss ich schneller sein, logisch. Ja. Aber jetzt gibt es dann eben ein anderes Ziel und es gibt dann eben ein drittes und ein viertes Ziel. Ja. Und wie tariere ich das aus und wie finde ich hier die Balance, sodass ich das grundsätzlich nicht aus den Augen verliere? Das ist, finde ich, zumindest relativ klar belegt. Zwei Zahlen noch einmal, ich wiederhole das an, weil es mir einfach gut gefällt. Ja. Minus 85.000 Haushalte mit Autobesitz und zum Zweiten eine Zahl, dass mittlerweile 90% der Wienerinnen und Wiener, das ist jetzt ein bisschen salopp zusammenfassen, ja, für sich sagen, eigentlich muss man in Wien keinen Privat-PKW mehr besitzen für die persönliche Mobilität. Da hat es natürlich ihrer Vorarbeiten bedurft. Also das ist sozusagen 30, 40 Jahre erfolgreiches Arbeiten der Wiener Linien, ÖV-Ausbau, Fußgängerfreundlichkeit, Stadtstruktur, Radwegestruktur. Und wir müssen diese Systeme parallel hochfahren, weil dann kann ich umgekehrt flankiert von Maßnahmen wie jetzt flächendeckender Ausbau, also flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in Wien, hole ich mir wieder die Flächen, die ich genau für diesen Ausbau benötige.
Ihr müsst euch gar nicht melden, einfach miteinander reden.
Ich wollte nicht unterbrechen, deswegen, und damit ich es nicht vergesse. Ja, ich würde gerne was sagen zum Thema der Umsetzung und dass man die Menschen mitnimmt und so weiter. Diese Vision, also die Forderungen vom Platz für Wien, wir haben da einerseits sehr, sehr viele Unterschriften dafür gesammelt, um zu zeigen, dass es breite Unterstützung dafür gibt. Aber natürlich sagen wir nicht, das ist jetzt das Perfekte und so muss es umgesetzt werden. Im Eingangstext der Petition haben wir festgehalten, dass die konkreten Umsetzungen natürlich mit Bürgerbeteiligungsprozessen umgesetzt werden sollen. Und ich halte es da so wie die Gabu Heindl in ihrem Buch Stadtkonflikte. Wir müssen mehr streiten und wir müssen das auch zulassen, dass wir diese Zielkonflikte auch austragen können. Und das ist auch ein bisschen eine Kritik an der Stadt Wien, die sich meiner Meinung nach ein bisschen davor fürchtet oder zumindest wirkt es manchmal so. Es fällt oft das gemeinsame Miteinander und wir müssen alle aufeinander schauen, wo nicht berücksichtigt wird, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach massiv den Autoverkehr privilegiert haben, dass wir da irgendwie davon zurückkommen müssen und dass es nicht dieselbe Legitimität hat, wenn zwei aufschreien, dass sie ihren Parkplatz verlieren, während sich vielleicht 200 freuen, dass sie jetzt diese Aufenthaltsfläche im öffentlichen Raum bekommen. Und wir haben versucht, das zu thematisieren. Und mit dieser Petition, die wir eingereicht haben, für mich war das auch eigentlich ein Skandal, wie man da behandelt wird als Bürgerinitiative, die sagt, wir haben da Arbeit reingesteckt, wir haben was ausgearbeitet, liebe Stadt, bitte macht das. Und dann ist man in einem Prozess von diesem Petitionsausschuss, wo man sich überhaupt nicht ernst genommen fühlt. Also es werden dann Stellungnahmen eingeholt und die waren teilweise zu spät. Also die Stadträtin Siemer hat ihre nicht rechtzeitig abgegeben. Dann haben einige Bezirksvorstehungen fast wortgleiche Stellungnahmen eingegeben. Ich kann mich nicht eins zu eins erinnern, ich glaube, der zweite Bezirk war dabei. Und eine Bezirksvorsteherin hat zum Beispiel eine falsche Thematik abgegeben. Der Bürgermeister musste sich gar nicht zu Wort melden. Und dann haben wir gesagt, wir fordern natürlich noch die richtigen ein, wir fordern auch die vom Bürgermeister noch ein. Das ist nicht passiert. Die Stadträtin Siemer hat dann ein paar Monate später ihre abgegeben, die teilweise wortgleich war mit jenen der wortgleichen Bezirksvorstehungen. Also da fühlt man sich nicht ernst genommen. Dann war das Fazit von diesem Petitionsausschuss, dass die Stadt ohnehin schon alles macht, ist eh super gut, Prozess beendet. Also ich bin voll dafür, dass wir schauen, wie können wir alle mitnehmen, dass wir das ausdiskutieren. Aber da gibt es meiner Meinung nach auch noch einiges zu tun, wie man wirklich die Bevölkerung mitnimmt, sagt, wir nehmen das ernst aber und wir schauen uns
das an. Darf ich da reingrätschen? Ja? Dass Stadt immer auch Konflikt ist und Reibung, das ist für mich klar. Ja? Und die Frage ist, wie man Konflikte austrägt, und ich glaube, das ist sehr wohl zivilisiert möglich. Ich glaube nur, man muss eines anerkennen, ja, dass in der Klimakrise die Mobilität vermutlich eines der, um nicht zu sagen, das polarisierendste Thema ist. Ja, Gebäudeenergie, ich ja. weiß nicht, da höre die Leute nicht so wahnsinnig streiten drüber. Ja. Ernährung, ja, muss man sich anschauen, wird auch nicht überall einen Konsens geben. Ja. Aber die Mobilität ist polarisierend, und die Forschung, was dir ja völlig klar ist, weiß, dass wir natürlich Mobilität, das ist eben, was der Name schon sagt, ja, ein Synonym auch für Autonomie, für Beweglichkeit, für Freiheit, für Möglichkeiten, für Optionen. Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Ja. Und ich stehe da jetzt schon noch einmal zur Diskussion, es steht mir überhaupt nicht zu, sozusagen die Ziele und Strategien einer Bürgerinitiative oder einer NGO zu hinterfragen, das müsst ihr euch selber überlegen. Ja. Aber mein persönliches Gefühl sagt mir, angesichts der wahnsinnig knappen zur Verfügung stehenden Zeit, um das geregelt oder gelöst zu bekommen, ist einfach ein weiteres Polarisieren aus meiner Sicht und hineingehen in Konflikte die falsche Strategie, sondern wir müssen diese Erzählung und Vision einer besseren Zukunft formulieren. Es muss uns gelingen, sozusagen nicht nur die Leute, die so vielleicht wie du oder ich auch bei Regenwetter am Rad sitzen und perfekt ausgestattet sind und wissen, dass es uns hinterher eh in Wahrheit besser geht, mitnehmen, die haben wir eh schon in Wahrheit, ja, die müssen wir behalten. Also wir müssen die mitnehmen, die das noch als Bedrohung empfinden, die Angst haben, die Sorgen haben, die ihre Unklarheit verspüren. Und das zeichnet mich auch aus, also, oder meine Position, also mich bitte um Himmels Willen nicht, ja, das zeichnet meine Position aus, dass ich diese ganzen Verzichtsfantasien für nicht nur entbehrlich, sondern falsch halte. Ja. Weil genau dieses Bild, das wir in der Eingangsrunde gezeichnet haben, einer veränderten Stadt, das ist ja keine Stadt des Verzichts um Himmels Willen. Ja. Das ist ja eine Stadt der besseren Möglichkeiten und eine Stadt des angenehmeren Lebens und eine Stadt, wo es im Sommer kühler ist und schattiger ist und angenehmer ist. Aber trotzdem muss ich zur Kenntnis nehmen, dass ein relevanter Anteil der Bevölkerung diese Vision in dieser Form noch nicht teilt. Punkt 1 und Punkt 2, ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das gewaltige Ressourcenaufwände sind, die Stadt in dieser Hinsicht umzubauen. Also da müssen wir uns im Übrigen auch, finde ich, andere Strategien als in der Vergangenheit überlegen, also mit sorry to say, Patchwork-Lösungen, einfacheren Lösungen. Mit dem Tradierten schaffen wir es nicht in der Zeit, da bin ich überzeugt davon, aber ich will da jetzt nicht so langatmig werden. Ja. Konflikt hat einen Platz in der Stadt, zweifelsfrei, aber der Haupttask momentan ist es aus meiner Sicht, wie nehme ich die Leute mit auf diesem Weg, und zwar wie nehme ich eine weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit?
Ja. Auch noch ein Nachsatz dazu, dieses, wie nimmt man die Leute mit Konflikten? Also das klassische Beispiel ist immer die Mariahilferstraße, wo auch im Vorhinein sehr, sehr viel gestritten wurde und die Abstimmung ist dann ganz knapp ausgefallen. Ein paar Monate später hat man noch einmal befragt und da waren über 70% dafür. Das heißt, oft geht es auch darum, dass man das erlebbar macht für die Leute, damit sie sehen, wie es eigentlich besser sein kann. Ich glaube, wir können da auch mit anderen Strategien als in der Vergangenheit schneller umgestalten beziehungsweise auch mehr ausprobieren. Dieses Tactical Urbanism zum Beispiel, das funktioniert in anderen Ländern recht gut. In Wien noch nicht so ganz. Also vor allem in der Covid-Pandemie gab es da ja weltweit sehr viele von diesen Pop-up-Radwegen und so weiter, auf der Praterstraße ja auch, der sehr gut angenommen wurde. Und das ist was, wo man wirklich mit einfachen Mitteln, also das geht schnell, das ist nicht besonders teuer, kann man schnell Verbesserungen schaffen. Und in anderen Ländern war das sehr erfolgreich. Dort werden jetzt diese temporären Radwege verstetigt. Und in Wien hat man sie dann das war halt im Wahlkampf, da wurde das auch sehr emotional aufgeladen. Und deswegen kommen sie nicht mehr, obwohl man, ja, jetzt regnet es zwar gerade, aber es ist eigentlich schon Sommer, es wird wieder der Druck steigen, die Menschen auf den Radwegen. Und ich verstehe nicht, warum man nicht zum Beispiel wieder den Pop-up-Radweg macht, wenn man schon weiß, die Praterstraße wird ohnehin so umgebaut werden, bis in der Übergangszeit, bis es tatsächlich gemacht wird. Warum gibt man nicht schnell, günstig den Menschen wieder diesen Raum, weil es ohnehin so umgestaltet werden wird? Dann kann man sich schon dran gewöhnen. Man hat auch gesehen, es war kein Stau, es hat funktioniert.
Also ja, da widerspreche ich jetzt, dass kein Stau war und dass der Pop-up-Radweg nicht ganz sicher war, das muss man auch dazu sagen, weil jeder, der dort vorbeigefahren ist, ja trotzdem über den Radweg drüber hat müssen, über den Pop-up-Radweg, dann auf die Parkspur, dann wieder über den Radweg und dann in den gesicherten Bereichen die Garagen oder Einfahrten. Ja. Also so unsicher war, also unsicher und gesichert war das nicht. Aber noch einmal, wir bauen sehr vieles in den Bezirken aus und da geht es nicht immer um die Pop-up oder die Ewigkeiten, die es vorher schon waren, was alles gut wäre und was schlecht wäre. Und ich glaube, dass man auch bei der Ehrlichkeit sein und lassen muss, auch die Pop-up-Radwege sind nicht alle so super toll angekommen, sind nicht so ausgenutzt worden, weil die alten Strukturen, die wir auch haben, die Praterstraße hat ja so eine Struktur, wo links und rechts ja sowieso ein Radweg gegeben hat. Es gibt ja Straßenzüge, die haben nicht einmal einen Radweg. Das muss man auch dazu sagen. Die Praterstraße hatte zwei schon vorher. Ja? Und was noch die Lasalle-Straßen betrifft, hat es ja drüben auch einen Radweg schon gegeben. Ja, das muss man auch dazu sagen, weil das wird immer so nebenbei nicht mit erwähnt, dass es ja die Infrastruktur schon gegeben hat. Wo jetzt natürlich auch, und das muss man auch denjenigen, die die Verantwortung haben in den Bezirken oder in der Stadt Wien, auch die Zeit lassen, auch das Umdenken mitzugeben, die Zeit. Und die habe ich auch gehabt. Und ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr gut im Bezirk jetzt aufgestellt sind, für die nächste und für die Zukunft auch nachhaltiger zu arbeiten. Und es ist auch die Anbindung, Donaustadt fängt endlich an, ja drüben auch die Radinfrastruktur auszubauen. Und den Ball habe ich ja dann zurückgespielt und habe gesagt, okay, dann bauen wir auch bei uns breitere Radwege, dann teilen wir auch den Fußgängerbereich und geben denen auch wieder den Platz, dass sie auch wirklich Platz haben zum Radfahren. Und den bekommen sie auch ab der Reichsbrücke hinunter über den Praterstern, über die Praterstraße. Und das sind viele solche Wege. Und wir haben da doch ein Glück, dass wir einer der ersten Bezirke waren, der die Radinfrastruktur relativ rasch ausgebaut hat. Auch wenn es zu wenig ist in Zukunft und vieles mehr. Das kommt ja alles. Wir denken auch schon alle um. Und das kommt auch in der Stadt. Aber den Schritt um Schritt, den müssen wir machen. Und was noch dazu kommt, ist Radfahren im zweiten Bezirk ist auch mit Einbahnöffnungen viel mehr betroffen. Ja. Und das kommt auch. Und das haben wir mit Anträgen auch angenommen. Ja. Das wird auch in der Zukunft die nächsten Jahre umgesetzt werden.
Ich möchte vielleicht zwei Sachen sagen. Das eine ist, Radwege sind sehr teuer in der Richtung. Ja. Das ist jetzt kein Argument gegen Radwege, man soll es einfach wissen. Ja. Und insofern ist aus meiner stadtplanerisch-fachlichen Sicht einmal das Hauptziel, wie ich grundsätzlich aus dem System Geschwindigkeit rausnehmen kann, ja, damit so viele Menschen wie möglich auch auf der Straße fahren können. Wir wissen sozusagen, dass objektiv die Gefährdung am Radweg oft gar nicht so gering ist, also insbesondere in Kreuzungssituationen, wo der Radfahrer dann oft vom Rechtsabbiegenden übersehen wird, kann man jetzt diskutieren, also Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei Schurke. Ja. Also das ist einmal die eine Sache, die mir wichtig ist. Ich muss nicht immer nur an bauliche Maßnahmen denken. Ja. Den zweiten Gedanken, den ich einbringen möchte, oft ist sozusagen die Diskussion geprägt von also gerade von Planerseite, von so einer Haltung, was die Leute tun sollten. Ja. Da bin ich aber ein bisschen allergisch. Also wenn ich an mich selber denke und mir jemand sagt, was ich tun soll, dann gehe ich schon mal in den Widerstand. Ja. Es wird uns sehr schwer fallen, das Verhalten der Menschen zu verändern. Ja. Der erheblich klügere Ansatz aus meiner Sicht ist es, wie kann ich die Verhältnisse ändern? Ja? Also die Rahmenbedingungen, unter denen Mobilität stattfindet. Eine wesentliche, die wir jetzt diskutiert haben, das ist völlig richtig, wie gestalte ich den öffentlichen Raum? Völlig klar. Ja? Eine zweite Rahmenbedingung sind natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, Spielregeln. Haben wir bereits erwähnt, Wien hat jetzt die Parkraumbewirtschaftung sehr erfolgreich auf ganz Wien ausgeweitet. Da verändern sich die Spielregeln und die Mobilität verändert sich mit. Ja. Und ich würde es nicht sozusagen dort ausschließlich mit dem Finger auf andere sagen. Wir haben beispielsweise in Wien das Garagengesetz schon vor Jahren verändert, wo ich mit dem Stellplatzregulativ die Möglichkeit habe, bei entsprechenden Voraussetzungen von der Stellplatzverpflichtung ganz weit runter zu gehen.
Ja. Lauterbahnhof.
Was ich für sehr klug und sehr notwendig empfinde, im Übrigen Wunsch des kleinen Planers an die Politik, da war noch mehr möglich, ja. Aber ich verweise jetzt auf Zahlen, wo man teilweise schon nur mehr blöd schaut, sage ich mal. Ja. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass in Österreich mittlerweile, glaube ich, über 60% der Neu-PKWs als Dienstwagen gekauft werden. Ja. Dass dieser Anteil in 10 Jahren von 50 auf über 60% gestiegen ist. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern da kann ich immer auch noch ständig denken, dass ich als Steuerzahler diese Kiste auch noch zum Teil mitgezahlt habe. Ja. Das sind aber Verhältnisse, ja. Oder Pendlerpauschale oder Details in der STVO. Ja. Und ich würde also so jetzt nicht so ausschauen, als würde ich da rein mit dem Finger auf andere zeigen. Ich glaube nur, wenn man systemisch sich die Frage stellt, wie verändere ich das Verhalten der Mobilität in der Zukunft, darf man nicht vergessen, dass unser Mobilitätsverhalten, der Mensch ist bequem, es ist einfach so, ja. Knoflacher hat das ja vorhin nachgewiesen in vielen Details, richtigerweise. Ja. Wir müssen uns die Frage stellen, was sind die Spielregeln, die die Menschen dazu bringen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und wie kann ich diese Spielregeln bestmöglich dahingehend beeinflussen, dass sie die Menschen klug verhalten. Ja.
Aber da sind wir beim öffentlichen Raum und der öffentliche Raum, der muss so gestaltet sein für die Zukunft, dass eben die Stellplätze reduziert werden. Wir haben es am Nordbahnhof von 3 auf 1 Stellplatz reduziert dort. Wir haben viele Garagenplätze, die
überfüllt sind. Was heißt von 3 auf 1?
Wir haben, wenn 3 Stellplätze früher im öffentlichen Bereich waren, ist nur mehr einer vorgesehen. Den haben wir auch umgesetzt im Nordbahnhof. Weil die meisten auch von denen ausgegangen sind. Es ist auch so, dass die Garagenplätze mitgenutzt werden. Das heißt, von der Oberfläche verschwinden, dass wir unten die Fläche, die für Stellplätze vorgesehen wären, auch durch Gehsteige, Abstellanlagen und vieles mehr, ja, zurückgewonnen worden ist. Ist natürlich nicht das Letzte, ja, es könnte viel mehr gehen, wie der Thomas das jetzt gerade gesagt hat, man muss halt nur für Schritt dort noch mitdenken. Wichtig ist für mich, wenn ich Menschen sage, du sollst auf etwas verzichten oder sollst es reduzieren, eben etwas anzubieten. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs, auch mit den Wiener Linien, mit Wienmobil und vieles mehr, dass wir sagen, ich biete dir an, wenn du verzichtest, öfters auf dein Auto oder schon gar auf dein Auto oder die Familie überhaupt kein Auto mehr in Zukunft haben wird, dass du auf Carsharing umsteigen, auf Scooter, auf Radfahrinfrastruktur und, was noch wichtig ist, gute Intervallverbindungen oder Verdichtungen des öffentlichen Netzes. Und am liebsten natürlich öffentliches Netz, das hochrangig sowieso U-Bahn-Netz, das jetzt nochmal ausgebaut wird, aber Straßenbahnen und vieles mehr. Ja, und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, ich komme selbst von den Wiener Linien, ich habe ja dort noch lange gearbeitet, diese öffentlichen Anbindungen sind ganz wichtig. Die Verdichtungen, auch die Kretzel oder die Bezirke anzubinden nach außen hin, dass sie auch da verzichten können in Zukunft. Ja. Die Schritte dauern, die sind einige Jahre noch weg, aber auch diese Struktur auszubauen kostet sehr, sehr viel Geld und die Zeit muss man sich auch nehmen, dass man das mit dem Budget mitbedenkt. Ist jetzt keine Ausrede, sondern die Infrastruktur anzubinden und ich weiß, dass das kostet aber hunderte Millionen Euro, solche Sachen, aber sie sind wichtig. Für manchen geht es zu langsam, für manchen sagt man, okay, wir müssen aber jetzt anfangen. Und bei uns im Bezirk ist es ja auch so, dass wir schauen, dass wir öffentliche Verkehrsmittel ausbauen in Zukunft und verdichten und auch mit den Wiener Linien sehr kooperativ drin sind. Wo schaut das zum Beispiel bei der Waterfront aus? Da sind wir auf einem guten Weg, dass man sagt, wir haben viele Stellplätze, die es in Zukunft nicht mehr geben wird, nicht mehr angeboten werden, weil die Zukunft des Stadtteils Waterfront unten Carsharing-Angebote, öffentliche Verkehrsanbindungen und Radinfrastruktur und zu Fußinfrastruktur dort geben muss, also öffentliche Plätze, die genutzt werden, ohne dass ein Individualverkehr drinnen stattfinden muss. Aber das ist auch in der Entwicklung auch berücksichtigt, dass wir in Zukunft auch so weitergehen mit dem gesamten Viertel. Ob es jetzt das Waterfront Viertel 2 Ausbau oder weiter im Nordbahnhof ist.
Es ist ganz interessant für mich immer, also ich komme wieder vor wie in so einer Stadt Wien Werbeeinschaltung. Ich habe sehr viel mit unterschiedlichen Seiten zu tun, also dass ich höre von der Stadt Wien, dass ich von Bürgerinitiativen höre und so weiter und auch die wissenschaftliche Seite. Und das sind ganz andere Sichtweisen und natürlich hört sich das jetzt alles wieder ganz super an. Ich freue mich, dass wir bei der Vision gleicher Dinge sind, dass wir sagen, wir wollen die Menschen mitnehmen. Aber trotzdem, Fakt ist, in Wien sind immer mehr Menschen, denen reicht es einfach. Und gerade wurde angesprochen, in diesen neuen Stadtentwicklungsgebieten, ich kenne das Beispiel aus dem Sonnenwendviertel, wo es diese zentrale Fußgängerzone gibt. Es war einmal als Fußgängerzone geplant und dann hat es plötzlich geheißen, die soll doch wieder befahrbar werden mit Parkplätzen im öffentlichen Raum. Und nur weil sich dann dort eine Bürgerinitiative gegründet hat, die eine Petition dagegen eingebracht hat, wurde das dann doch nicht gemacht. Und
aber das ist gelebte Demokratie.
Genau, aber wenn ich mir sie so anhöre, dann will die Stadt sowieso alles, aber man muss schauen, dass man die Menschen mitnimmt. Und dort, ich weiß nicht, was ausschlaggebend war dafür, dass dann doch Parkplätze kommen hätten sollen, aber dort war es ja eher andersrum, als das jetzt geklungen hat, meiner Meinung nach. Im Sonnenwendviertel, bei dieser Fußgängerzone. Okay. Das andere Beispiel, ich meine, wir haben jetzt den Vertreter nicht da, aber im 20. Bezirk hat sich eine Bürgerinitiative auch gegründet, die 20erInnen, die sehr, sehr gut aufdecken, wie hier Ankündigungspolitik betrieben wird mit Straßenumgestaltungen und im Endeffekt bleibt nichts davon über oder es werden Sanierungen im Bestand gemacht, ohne neues Schaffen von Grünraum. Es wird gesagt, man macht eine Neugestaltung von der Wallensteinstraße, die direkte Verbindung von Donaukanal-Innenstadt zu einem riesigen neuen Stadtentwicklungsgebiet wird. Und von vornherein sagt die Bezirkspolitik, hier kommt kein Radweg, obwohl die Anrainerinnen sich das wünschen würden. Und das also noch einmal, warum ich aktiv geworden bin, warum viele andere aktiv werden. Vielleicht auch, um zu zeigen in der Bevölkerung, die ist vielleicht teilweise schon viel weiter, als die Politik ihr das zutraut. Und ja, ich glaube, in den nächsten Jahren wird es noch ganz viele Konfliktpunkte geben bei den einzelnen Umgestaltungen, Stadtentwicklungsgebieten. Und ich weiß, die Stadt Wien macht viel, sie macht viel richtig. Nur als Gegenpunkt vielleicht, um das auch ein bisschen zur Realität zurückzuholen. Und es gibt natürlich diese andere Sichtweise auch, vor allem in der Bevölkerung, mit der ich viel zu tun habe.
Das ist ja völlig okay. Also ich würde jetzt sozusagen nicht den Anwalt von nicht anwesenden Bezirken spielen wollen, zur Wallensteinstraße, ohne das aber im Detail sagen zu wollen, muss man einfach eins wissen, da fahren mehrere Straßenbahnlinien durch, hochfrequent, aber noch einmal, das ist für mich nicht das Ende der Diskussion. Also da sollte auch mehr gehen, ja, da bin ich zutiefst davon überzeugt. Zu dieser Frage, passiert viel oder wenig? Ja? Also ja, weil du sagst, Werbeeinschaltung oder Werbesendung der Stadt Wien, ich habe bewusst gewisse Zahlen nicht genannt, jetzt nenne ich sie. Ja. Das hat mich einfach herausgefordert. Ja. Die Stadt Wien investiert alleine in den nächsten 2 Jahren knapp 3 Milliarden in den Klimaschutz, in klimaschützende Maßnahmen. Ja. Alleine die Wiener Stadtwerke bis 2025 4 Milliarden Euro, ja, das sind riesige Summen. Und was man eben nicht übersehen darf, wir haben parallel eine Covid-Krise, wir haben eine Inflation von 8%, wir haben einen Ukraine-Krieg. Und auch ich kämpfe dafür, dass man diese Dinge keinesfalls gegen den Klimaschutz aufrechnet. Das können und dürfen wir uns nicht leisten. Also das ist ein No-Go für mich. Ja. Aber ich kann es auch nicht ausblenden. Also es gibt einfach diese zwei Sichtweisen, die ich akzeptieren muss, das hat einmal ein kluger Mensch so formuliert, dass es Leute gibt, und da zähle ich mich auch dazu und dich und ich glaube, wir alle am Tisch, ja, die, ich sage das jetzt nicht pathetisch, sondern die das Ende der Welt, so wie wir sie kennen, sehen. Ja. Und ich muss aber verstehen, dass es auch andere Menschen gibt, die sagen, das ist lieb, aber ich kämpfe mir Ende des Monats alleinerziehend. Wie schaffe ich das? Ja, wie schaffe ich das, wenn sie die Gasheizung verdoppelt, wenn sie der Strompreis ver-x-facht, wie schaffe ich das? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, einfach durch ein vernünftiges Vorgehen auch diese Ebenen in Deckung zu bringen. Und das führt eben zum Beispiel dazu, dass ich nicht jede Straßendecke, die ich aufgrund einer Abnutzung sanieren muss, also da gibt es wieder Regelungen, was ich, wenn die Spurregeln ein bisschen tiefer sind, alles, damit der Straßenhafter nicht in die Ziegung kommt, muss ich den Belag neu machen. Ja. Ja, wäre schön, wenn ich dort überall Bäume pflanzen könnte und ich bin der Erste, der das super findet. Das Problem ist aber nicht der Belag, sondern das Problem sind die Einbauten drunter und die Einbauten liegen blöderweise so drunter, dass ich im Regelfall dort genau nicht die Baumreihen errichten kann. Das ist kein Argument dagegen, damit jetzt nicht falsch verstanden wird. Nur ich muss einfach wissen, das sind teilweise irre Aufwendungen, wenn ich da Kanal, Wasser, Strom, Gas, hoffentlich nicht mehr in Zukunft, Fernwärme etc. verlegen muss. Noch einmal, ist kein Argument dagegen, aber ich ersuche einfach um ein Verständnis dafür, dass man diese Kunst schaffen müssen, diese Dynamik zu Wege zu bringen, ja, aber trotzdem das System nicht völlig zu überfordern, was den Ressourceneinsatz anlangt und eben auch die Leute in ihrer sozialen Beweglichkeit nicht völlig zu überfordern. Insofern, noch einmal in deine Richtung, Barbara, gesprochen, finde ich es total gut, dass es mit Platz für Wien und dass es dort Leute gibt, die einen starken Druck in diese Richtung entfalten. Das ist notwendig, ja? Weil uns das wieder das Ausbalancieren ein Stück weit erleichtert. Umgekehrt suche ich um ein Verständnis, dass auch unser Job auch ein Stück weit das Wahren dieser Balance ist. Ja? Ohne dass ich im Endeffekt auf eine Mischung komme, wo ich sage, wenn die Balance dazu führt, dass ich die Klimakrise nicht erlöse, dann ist die falsche Balance.
Ja? Ja, und die Menschen auch darauf vorbereitet. Ja. Also das ist ja genau das. Auf Wienerisch sagt man, langsam zu trinken führen, aber nicht gleich versaufen. Das ist leider so. Ja, nein, es hört sich jetzt hart an, aber wenn du mit den Menschen redest, musst du sie auch langsam hinführen dort. Ja, dass auch das Bewusstsein anders, auch das Politiker sein Bewusstsein prägt. Ja, und die Zeit muss man sich auch nehmen und muss man auch haben. Und da glaube ich, deswegen ist es auch gut, dass man immer mehr an den Bürgerinnen so nahe geht, beziehungsweise Bürgerversammlungen, Bürgerinitiativen auch wahrnimmt. Und auch Gehör finden die Bürgerinitiativen. Ja? Und da gibt es auch Anfragen dazu, wir haben dort das und das, wir wollen das einfach so nicht, ja, dann hört man sich das auch wirklich an. Wichtig ist aber auch, auf Augenhöhe zu diskutieren, auch gleich die Maßnahmen zu setzen, aber auch zu sagen, man kann etwas nicht gleich umsetzen, aber man nimmt es in die Projektierungen mit. Deswegen ist auch ganz wichtig, wenn so etwas kommt, Anfragen, die auch in die nächsten Projekte mit einbezogen werden können. Aber auch zu sagen, was manchmal nicht geht und warum es nicht geht, aber auch aufzuklären, warum manchmal es nicht gleich geht. Ne? Das ist eine Kunst, das ist nicht gerade leicht. Ja?
Ganz kurz, Alex, mich würde interessieren, wie du das versuchst, die Leute zu überzeugen oder die Balance zu schaffen, weil man redet ja dann so gern von abstrakten Zielen in der Zukunft, aber wenn wir jetzt schauen, 2030 oder 2040, das sind 2040, sind 18 Jahre, viele Projekte, die du jetzt in deiner Laufzeit machst. So schaut das dann wahrscheinlich auch 2040 aus. Würde mich interessieren, hast du das Gefühl, dass du mit deiner Arbeit und im zweiten Bezirk den notwendigen Beitrag, das notwendige Tempo schaffst? Und wie schaffst du diesen Balanceakt, wo wir uns ja, glaube ich, einig sind, dass das immer ein schwieriges Hin und Her ist, aber also es gibt halt so das politisch Mögliche, aber es gibt auch das ökologisch Notwendige und ich glaube, da sind sich eigentlich alle in der Wissenschaft einig und vermutlich auch hier am Tisch, dass das noch nicht zusammenpasst und dass man da was machen muss, damit das irgendwie zusammengeht und nicht 2027, sondern jetzt. Wie machst du das,
Alex? Ich habe nicht 27 Zeit, ich muss jetzt Schritt für Schritt eins nach dem anderen wirklich umsetzen, weil sonst ich nehme jetzt die nächsten 2-3 Jahre noch Zeit und schauen wir das an, was wir alles machen können. Es sind halt viele Schritte und unterschiedliche Projekte, die aber ein Ziel haben. Ja, dieser Klimaneutralität oder diesen Maßnahmen dorthin zu bewegen, dass man auch, und da ist man halt manchmal auch unbeliebt. Ja. Das ist auch so eine Phase, wo man dann reingeht als Politiker oder der Verantwortliche, der dort ist und sagt, ich hätte aber schon gerne, dass dort mehr passiert und nicht dann in einem Jahr, sondern jetzt anfangen, schon jetzt eins nach dem anderen reinsetzen. Das sind viele Projekte, die im Bezirk passieren. Und ich nehme nur ein Projekt jetzt direkt raus oder ein zweites, das ist der Praterstern, der mit Begrünungsmaßnahmen ja gut ausgestattet worden, aber wenn man dann zuhört, was alles auf uns zukommt, mehr 1 Grad mehr, 2 Grad mehr und das wird ja nicht besser, ja. Und die Hitze
kurz umgesetzt auf Wien heißt das dann Das heißt, Durchschnittstemperaturen global heißt auf Wien dann eher 5, 6, 7 Grad.
Ja, schon, genau. Und das ist ja eins nach dem anderen, wo man sich auch Bewusstsein, auch den Leuten das Bewusstsein mal rüberbringen muss, was heißt das auch für die Zukunft. Ja? Und das sind so viele Sachen, so Plätze, die man auch reinbringt. Das Wichtigste ist ja, ich bin ja auch derjenige, der schaut, dass man auch dieses finanziert bekommt. Ja? Die Bezirke haben ja ein Budget zur Verfügung, dass sie nicht dauernd überspannen können, nur weil es halt jetzt dann so Matuten kostet das 5 Millionen, da kostet 20 Millionen, das haben wir alles nicht. Wir haben ein kleines Budget als Bezirk, aber natürlich haben wir die Kooperationspartnerschaften in den Stadtratsbüros bzw. in den Magistraten, wo wir sagen, Klimamaßnahmen sind hochrangig zu bewerten und relativ rasch umzusetzen. Und deswegen ist ja auch Praterstern und Praterstraße einer derjenigen, der sehr viel Begrünung, viel Wasser, Schattenmöglichkeiten und vieles mehr dazu bekommt.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, warum am Praterstern eigentlich keine Autospuren weggenommen werden, wenn dort die Begrünung so wichtig ist und wir ohnehin die Ziele haben, den Autoverkehr zu reduzieren und wir dort immer noch, ich glaube, 4 bis 6 Spuren in diesem Kreis haben. Mit Abbiegespuren teilweise, ich glaube.
Ja, aber die Spuren bleiben ja die Spuren und die Abbiegerelation ist ja keine eigene Spur. Ja, das ist ja integriert in der Spur drin. Aber das ist eine große Diskussion, die ich jetzt nicht beantworten kann in dem Sinne, wie man das mit dem Magistrat und mit den sicherheitstechnischen Anlagen. Aber der Praterstern ist ja ein zentraler Knotenpunkt in Wien, das muss man auch dazu sagen. Und man muss schön langsam, deswegen habe ich das zuerst gesagt, langsam heranführen. Und wir machen es ja zum Beispiel auf der Praterstraße, geben wir die eine Spur stadtauswärts einmal auf. Das ist auch den Leuten es näher zu bringen, was alles möglich wäre und was die Zukunft bringen wird. Plus den Radinfrastruktur, plus auch die Möglichkeiten, Ladezonen und vieles mehr zu bringen. Wir haben ja dort viele Geschäftslokale und alles. Und der Praterstern kriegt trotzdem eine super tolle Begrünungsmaßnahme. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Und das ist auch unter dem Bezirk gewachsen, dass wir nachdrücklich nochmal gesagt haben, okay, und mit der Stadt noch nachjustiert haben, dass noch mehr passiert. Und es ist noch mehr passiert. Vielleicht für das, was dann Maßnahmen sind, wo dann unglücklich bist, weil es nicht so ist. Aber man macht schon vieles und man bewegt schon langsam die Schritte dorthin.
Nur ein Versuch auf die Antwort, die extrem berechtigt ist, nämlich wie bringe ich Dynamik hinein? Weil das ist unsere Kernforderung. Mhm. Ich möchte wirklich verweisen auf ein Projekt, das ich echt gut finde. Das sind die Wiener Klimateams. Also wir investieren jetzt einmal als Stadt in drei Pilotbezirke in 3 Jahren 13 Millionen Euro zusätzliches Geld, ja, wo Wienerinnen und Wiener in diesen Bezirken ersucht werden, und ersucht werden ist jetzt ein bisschen wenig formuliert, in Wahrheit gibt es da ein breit gefächertes Partizipationsangebot, Ideen einzubringen für Projekte, die Stadt klimafitter zu machen. Ich vermute, ein guter Teil wird es im öffentlichen Raum abspielen, ja, und hinterher, also diese Projekte werden qualitätssicher gesichert weiterentwickelt, sodass man über was Relevantes abstimmen kann, wird abgestimmt darüber, also das Geld steht zur Verfügung. Ja. Und das ist die Basis, das wird dann auf ganz Wien ausgerollt werden, und das Relevante dabei ist jetzt für mich gar nicht so sehr, dass da jetzt ein zusätzliches Geld für den Klimaschutz gibt, das ist eh einmal super, sondern das Relevante ist, dass es dort eine extrem wirkungsvolle Form einer Partizipation gibt. Ja. Und jetzt mache ich bei dir Werbung für einen anderen Podcast. Ja. Es gibt nämlich den Stadt Wien Podcast, kann man sich anhören, der schildert diese drei Pilotbezirke. Und das war für mich wahnsinnig beeindruckend, ja, weil wir hier insbesondere auch Menschen adressiert haben oder erreicht haben, die mit der Thematik bisher nichts zu tun gehabt haben. Ja. Und die, wenig verwunderlich, im Prinzip auf ähnliche Sachen kommen wie wir. Nämlich die auch sagen, ich will, dass meine Kinder sicherer auf der Straße gehen können, ich will, dass mehr Schatten ist, ja. Ich will, dass die Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen steigt. Und genau das sind jetzt jenseits von technischen Maßnahmen, von ökonomischen Maßnahmen, heute ist es für extrem gescheit, um dort den Schub zu erhöhen, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die wir brauchen. Ja.
Zum Thema, wie man die Leute mitnimmt und oder eigentlich, es schneidet viele Themen an, die wir schon besprochen haben, würde ich gerne so das Positivbeispiel aus dem 7. Bezirk bringen. Ich weiß, dort schaut die Bevölkerung ein bisschen anders aus und es ist ein kleiner Innenstadtbezirk als jetzt vielleicht irgendwo außen. Aber ich fand das eigentlich sehr beeindruckend, wie die in den letzten Jahren vorangegangen sind und in den Seitenstraßen von der Marie-Hilfer-Straße, die ja bereits 2015, glaube ich, umgestaltet wurde, wie man dort schrittweise eigentlich immer progressiver geworden ist. Da hat man angefangen mit der Zieglergasse. Dort sind die Gehsteige ein bisschen breiter geworden, ein paar Parkplätze sind weggefallen, diese Nebelduschen und so weiter wurde auch stark kritisiert, aber es war mal ein erster Schritt. Und dann ist die Neubaugasse gekommen und dort gibt es jetzt keine Oberflächenstellplätze mehr. Und man hat das gut kommuniziert. Im 7. Bezirk gab es schon lange eine Garagenplatzerhebung, wo man draufgekommen ist, dass alle im Bezirk gemeldeten Autos eigentlich einen Garagenplatz haben. Man hat dann auch eine Kooperation mit Garagenbetreibern gemacht, dass die AnrainerInnen vergünstigte Stellplätze bekommen und konnte somit diesen Konflikt rausnehmen. Und die dritte, ich glaube letztes Jahr wurde dann die Zollergasse umgestaltet und dort war Parkplätze überhaupt kein Thema mehr, alle weg, alle zufrieden damit. Da hatte man das Problem mit den Einbauten, dass man die Bäume nicht in die ehemalige Parkspur pflanzen konnte und der Bezirk hat es geschafft, dass nichts als Ausrede zu nehmen, sondern quasi kreativ und mutig voranzugehen. Und die Bäume wurden jetzt einfach in die Mitte von der Straße gepflanzt, wo normalerweise eben die Fahrbahn ist für die Autos. Ich glaube, es ist eine Begegnungszone, also man kann zufahren auch noch. Ich gehe dort sehr gerne in mein Lieblingscafé in der Gasse und ich habe einmal beobachtet, wie eine Familie das Auto für den Skiurlaub beladen hat. Also das ist alles problemlos möglich. Man kann immer noch zufahren für diese Tätigkeiten. Aber es ist so ein wahnsinniger Gewinn an Lebensqualität in dieser Straße jetzt, wo man nicht Parkspur, Fahrspur, Parkspur und enge Gehsteige hat, sondern man kann wirklich die gesamte Straßenbreite nutzen.
Genau deshalb sind diese Beispiele extrem wertvoll. Ich finde das total gut. Ja. Gibt es in verschiedenen Bezirken, aber das 7. ist da sicherlich auch vorangegangen. Ja, Ehre mit Ehre gebührt, weil wir damit diese Beispiele haben zum Anschauen, zum Angreifen. Du hast erwähnt, die Marilferstraße, also das war ja ein prägendes Erlebnis für mich. Also ich weiß nicht, warum ich, also ich färbe mir die Haare nicht, aber an sich müssen sie grau sein. Sie sehen das nicht. Ja. Also wir sind ja hingestellt worden wie die letzten Idioten, ja. Wie man sowas machen kann, ob man komplett wahnsinnig ist. Wir zerschneiden die Bezirke und was dann nicht alles an Irrsinnsargumenten gekommen ist. Heute, du hast gesagt, 70%, ich würde fast behaupten, es gibt keinen vernünftigen Menschen, der die alte Marilferstraße zurückhaben möchte. Also ich kenne zumindest keinen, ja. Und das für mich Sehenswerte ist, eine wesentliche Interessensvertretung in Wien aus dem Wirtschaftsbereich hat das damals noch massiv bekämpft. Und wir haben da heute einen sehr, sehr positiven Dialog, ja, weil die sagen, macht's mehr davon. Ja. Wir wollen das in anderen Bereichen der Stadt auch haben. Ja. Und insofern, ich glaube, darf man dort, also wir haben in Corona irgendwie gelernt, die fatalen Eigenschaften von Exponentialfunktionen, ja. Ich bin sehr wohl auch überzeugt, dass es in der städtischen Entwicklung sowas wie Kipppunkte gibt, in dem Fall positive Kipppunkte, ja, wo man einfach sieht, wie öffentliche Räume aussehen können, wo dann das positive Element überwiegt, wo die Leute sagen, hey, wir wollen das haben, wir akzeptieren jetzt auch einmal provisorische Lösungen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also man muss leider sagen, die Mahü war dort nicht. Also da ist vieles gut gelaufen, aber genau diese Testphase, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder wie das begleitet wurde, das haben die Wiener erstaunlich, also auch zu unserem Erstaunen, nicht so gut angenommen. Die haben sich nicht vom Gehsteig aber gehen traut. Ja. War auch ein Learning. Ja.
13 auch.
Vielleicht, ja. Aber egal auch. Ja. Wir brauchen diese Beispiele und ich glaube, das entfaltet dann einen sehr raschen Schub, weil das verändert ja was im Kopf, wenn ich plötzlich bemerke, na halt aus, dieser öffentliche Raum, zu dem ich bisher Straße gesagt habe, der kann eigentlich mein Wohnzimmer sein. Da kann ich mich hinsetzen in der Marilferstraße in Schatten und ein Buch lesen. Das ist eine völlig andere Qualität. Ja. Und diesen Shift im Kopf brauchen wir und dafür brauchen wir Pilotprojekte und ich glaube, da sind wir gut dran. Ja.
Verwundert sind wir eher nur auf der Marilferstraße, dass trotzdem ab und zu sich einer verirrt mit seinem Auto und dort nochmal dumm fährt, wo er gar nicht fahren sollte. Ne. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch langsam Bilder zu setzen, dass die Menschen auch sehen, was passiert. Und ich glaube, dass das auch den Menschen die Zeit gegeben werden muss, dass sie verstehen, was sie eigentlich dort vielleicht in einen falschen Weg abgebogen sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das ist unsere politische Verantwortung, das ist die Stadtverantwortung, auch in der Folge dessen, dass man auch mit Geschichten und Bildern arbeitet, wo man dorthin führen kann. Aber das, glaube ich, ich sage es ganz offen, ja, man muss mutiger sein, man muss viel mutiger sein bei manchen Sachen und das wird auch dann die Zeit vorantreten, wenn man endlich noch ein paar Schritte dazu tut. Und ich glaube, das tun wir auch.
Machen wir es ganz konkret, weil ich finde das ja schöne Beispiele, die ihr gebracht habt. Zollergasse, Neubaugasse, auch die Otto-Bauer-Gasse im 6. Bezirk. Also 7. Bezirk hat ja eine grüne Bezirksverstehung, das 6. ist rot. Alex, bei dir im Zweiten, das ist ja genau, was wir gesagt haben, wenn die Vision ähnlich ist bei uns am Tisch, was mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat, weil ich glaube, dann gehörst du in der SPÖ eher zur Minderheit, wenn es darum geht, dass...
Man muss nicht überall beliebt sein.
Voll, aber dass in 15, 20 Jahren am öffentlichen Raum nicht mehr geparkt wird, sondern dass man da zu Fuß geht und mit dem Radl fährt und vielleicht steht wo ein Sharing-Auto und man muss aber in der Garage parken, die dann wahrscheinlich auch mehr kostet als wie jetzt 10 Euro im Monat. Also wenn so die, wenn das die Vision ist, dann ist das ja genau Zollergasse, Neubaugasse, Otto-Bauer-Gasse. Hast du, gibt's, wird sowas auch im zweiten Bezirk kommen? Ist das, du hast ja jetzt Zeit, um genau sowas schon mal zu machen und vielleicht auch nicht nur im obwohl der zweite ja auch ein bisschen ein Bobo-Bezirk ist. Also nicht nur im siebten Bezirk, sondern das auch. Und vielleicht, wenn du sagst, in der SPÖ sind noch nicht alle so weit, um zu zeigen, hey, das geht, wir machen mal die 2, 3 Straßen, ist vielleicht auch noch nicht das Tempo, das es braucht, weil wirklich die Zeit sehr knapp ist, wenn es um den Klimawandel geht. Aber kann man sich sowas, also Nordbahnhof ist ja eh schon was, wo viel richtig gemacht worden ist. Aber wenn es jetzt um andere Straßen gibt, ist das geplant? Macht ihr sowas?
Ja, das sind ja genau diese Situationen. Den Nordbahnhof hatten wir damals ja, ich bin dort noch als Betriebsrat drinnen gesessen in der alten Busgarage. Nicht? Ich sage immer, das hat man mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen. Ich glaube eher, dass sich der Bezirk dort in den Nordbahnhofviertel auch schon so gewandelt hat, dass man den, so wie er jetzt dort steht, auch angenommen hat. Ja? Und das ist weniger Stellplätze im öffentlichen Bereich. Das ist viel Platz zu Fuß zu gehen. Das ist auch viele Parkanlagen. Wir haben jetzt gerade auch diese Parkanlagen mit den 9,4 Hektar großen Parkanlagen, das muss man auch dazu sagen, also da kommt vieles dazu. Wir haben die Waterfront Viertel 2, wo wir diese Beispiele auch schon in Straßenzügen vollziehen. Also wir kommen ja dorthin. Ja. Es ist, für manche ist der Zeitraffer halt sehr kurz, aber die Vorantreiben dessen, der Projekte, dass eben auch unterschiedliche Annahmen sind und in jeder Partei gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Manche sind radikaler, manche nicht radikal, aber das ist, ich glaube, dass nicht der Parteiabhängigkeit ist, sondern dessen, was ich der Vernunft und das Verständnis dazu habe. Ja? Und wir sind schon die Verantwortlichen und wir müssen uns auch mit allen anderen dort absprechen und das Wichtigste ist, den Bürgern entgegenkommen. Ja? Die Bürger sind dort diejenigen, die dort leben, den Alltag verbringen, in Unterschieden. Man kann nicht in jedem Kretzel wohnen, ja? Sagt es immer, und leben, aber man kann dort auch dementsprechend auch die Maßnahmen setzen. Ich habe das Beispiel jetzt und das ist da zum Beispiel Tscherninplatz. Das ist eine Straße, wo auch 2 Straßenteile durchgehen, eine kleine Grünzone ist, die Aufwertungen der Bürger ernst zu nehmen. Und das war ein Aufruf letztes Jahr, wo es kennst du ja nicht, das machen dort, wir brauchen dort was anderes. Klimamaßnahmen, vieles mehr, Hitzeinsel und vieles. Und das kommt jetzt da. Und deswegen sagen wir, Schritt für Schritt tun wir das in vielen Gassen und vielen Straßen drin.
Mich würde, Thomas, bevor du ins Wort kommst, mich würde interessieren, weil ich kenne die Situation im zweiten Bezirk nicht so gut. Barbara, hast du das Gefühl, wenn wir so an deine Vision von zu Beginn denken, dass das, was realpolitisch dann passiert im zweiten, dass das richtige Schritte in diese Richtung sind?
Zart vielleicht. Also ich bin jetzt auch nicht die Expertin für den zweiten Bezirk. Ich glaube, dass in den neuen Stadtentwicklungsgebieten dort, da ist im öffentlichen Raum auch schon viel Verkehrsberuhigung und da gibt es diese Wohnanlagen, wo auch die Kinder einfach draußen spielen können und so weiter. Ich kenne Leute, die wohnen da, die sind sehr zufrieden. Im gewachsenen Teil der Stadt, glaube ich, müsste man noch viel, viel mehr umgestalten. Also da geht, glaube ich, noch nicht genug weiter. Ja, ich finde es ganz spannend, vielleicht noch einmal, um auf das zurückzukommen. Es hört sich jetzt wirklich alles so im direkten Gespräch gut an. Ich glaube, das ist natürlich auch was Politiker machen. Man redet immer so, wie es dem Gegenüber dann gut gefällt. Aber wenn ich mir dann denke, es gibt diese Titelseiten, am Tabor herrscht blankes Entsetzen, weil dort ein Radweg hingekommen ist. Ich weiß nicht, ob sie immer noch fordern, dass da wieder rückgebaut wird. Es passt eigentlich nicht zu der Vision, die wir hier heute besprochen haben. Das ist
nie meine Forderung
haben.
Von mir gewesen. Nie.
Gut, ich hatte das in diesem Zeitungsartikel so in Erinnerung.
Auch Medien schreiben falsch, ja.
Na gut, dann konnten wir das ja hier heute klären. Also ich freue mich, wenn das so ausschaut. Ich glaube, im zweiten Bezirk, so wie überall anders, also wir wir brauchen dieses exponentielle Wachstum, glaube ich, von der Umgestaltung. Und es freut mich, wenn wir da jetzt ein bisschen ins Tun kommen. Derzeit und in den vergangenen Jahren ist da überall noch nicht genug weitergegangen. Deshalb habe ich das Beispiel vom 7. Bezirk gebracht, die halt da schon ja, einige Schritte voraus sind und hoffentlich auch so als Role Model und wirken können, wo man sieht, hey, so kann es gehen und dass es jetzt auch wieder ausstreut auf die anderen Bezirke.
Ich möchte nur zwei Gedanken einbringen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das nähert sich ein bisschen dem Ende. Und wir reden ja über die Mobilität der Zukunft. Ja. Und wir sind ja dort auch irgendwie so in einem Bullshit-Wording-Umfeld. Ja. Also wir haben jetzt extrem sachlich diskutiert, mir hat das auch sehr gut gefallen, ja. Aber es gibt ja da verschiedenste Heilsversprechen, ja, also das automatisierte Fahren und das E-Auto beispielsweise. Ich lasse jetzt einmal das automatisierte Fahren beiseite, weil sich dieser Hype dankenswerterweise wieder ein bisschen auf ein realistisches Niveau eingekriegt hat. Ich möchte auf die E-Autos kurz abstellen, und das ist jetzt vermutlich oder möglicherweise gar nicht so konsensfähig, was ich sage, ja. Ich empfinde das als blanken Wahnsinn, bitte. Wir fördern den Ankauf eines Autos mit 5.000 Euro, ja. Auf nationaler Ebene. Wir in der Stadt sollen dann schauen, wie wir uns da würgen mit diesen Autos. Ja. Wir sind, natürlich ist es klüger, wenn ein Auto, das ich aus welchen Gründen immer nicht wegbringe, wenn das nicht mit Diesel fährt, sondern mit erneuerbarem Strom. Das ist schon klar. Ja. Aber zu meinen, ja, dass in dieser Situation, in der sich der Globus befindet, es adäquat ist, wenn ich jetzt mit Autos herumfahre, die 2 Tonnen haben und wo eine 600 Kilo Batterie verbaut ist. Ja. Also ich glaube, wir sollten einfach über das zumindest kurz benennen, ja, weil da herrscht so ein seltsamer Konsens ortig manchmal, dann ist eh alles geregelt. Also wenn man die Autos auf E-Autos umstellen, so sind wir eh alle glücklich und sage ich aus Stadtplanung, nein, wirklich nicht. Vielmehr das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und einen zweiten Gedanken noch, das ist jetzt natürlich eine langfristige Geschichte, man kann in der Stadt über vieles reden und ja, das muss schneller gehen und ich hoffe, dass dort tatsächlich Dinge ins Rutschen kommen und das dann sehr viel schneller gehen wird, weil es muss sehr viel schneller gehen, was es bisher gegangen ist, ja, die Umgestaltung des öffentlichen Raums. Aber über was wir viel zu wenig geredet haben, ist, finde ich, wie sind die Siedlungsstrukturen in ganz Österreich, ja? Wir haben einfach, also das, was die Mobilität wirklich konstituiert, sind die Siedlungsstrukturen, das sage ich jetzt als gelernter Raumplaner, ja. Und wenn ich einfach Siedlungsstrukturen perpetuiere, die nicht nur am Bodenverbrauch und der Jenseits von Gut und Böse ist, sondern die im Endergebnis es nach sich ziehen, dass perspektivisch und langfristig und dauerhaft weder ein Radverkehr noch ein zu Fuß gehen noch ein öffentlicher Verkehr sinnvoll organisierbar ist, dann habe ich ein wirkliches Problem, über das ich reden muss, weil in der Stadt kann ich es zumindest relativ rasch umbauen. Ja? Aber wenn einmal diese Struktur, also wenn diese notwendige Dichte nicht da ist, Intensität da nicht da ist, dann wird mir das nicht gelingen. Ja? Und ich glaube, auch das muss man adressieren.
Sehr, sehr wichtige Themen, Thomas, sind auch schon in den ersten Folgen vom Podcast behandelt worden. Nur heute konzentrieren wir uns auf Wien und es ist immer einfacher dann, also die Bundesregierung sagt, die Stadt macht zu wenig, die Bundesländer machen zu wenig, umgekehrt sagen die, Brüssel macht das. Also bleiben wir einfach mal in Wien, da können wir drüber reden. Und mich würde zum Ende noch interessieren, diese Dynamik, die wir besprochen haben. Alex, du hast immer gesagt, so, man muss da mutiger werden. Mich würde interessieren, musst du mutiger werden? Nimmst du dich
das? Ich bin sehr mutig.
Also bei dir reicht das Tempo für die planetarischen Notwendigkeiten, die es gibt, das reicht?
Nein. Ich habe zuerst gesagt, mir wäre es natürlich noch schneller wichtiger. Ja. Ich kann nur eines dazu sagen, wir treiben es voran, ja, und ich auch, oder wir in dem Bezirk auch. Und natürlich ist es für manchen langsamer und wäre auch schön, wenn manche, ich sage jetzt einmal Verhandlungen oder manche Punkte, die schneller abgehandelt werden, auch gleich zur Umsetzung kommen. Aber wir wissen auch, dass es Vorgaben gibt und voran auch Zeitraffer gibt, wo das eingeplant werden muss und dann erst umgesetzt wird. Weil wenn ich heute hergehe und sage, okay, ich hätte diese Parkanlage, bitte baut es die innerhalb von 3 Monaten um, das wäre das wunderschön. Auch wir Straßensperren, wir machen auch zum Beispiel der Eldersplatz, ist ja einer derjenigen, wo man den Straßenraum komplett weggenommen hat und eine Grünzone reingemacht hat damals und wo jetzt ein Kinderspielplatz absichtlich reingebaut worden ist von mir, damit dort ja keiner auf die Idee kommt, irgendwas da reinzulegen noch. Und das sind so Punkte bei den Straßenzügen, Parkplätze aufzulassen, Baum reinzustellen, damit ja keiner mehr auf die Idee kommt, dort etwas in den Stadtentwicklungsmit mit dem Fleckerl anzufüllen. Und ich glaube, dass das für mich, ja, manches ist in Ordnung, aber manches und die Vorantreiben dessen, was meine Bauprojekte sind, ja, auch im Bezirk, für mich persönlich immer viel zu langsam. Ich bin immer sehr ein ungeduldiger Mensch, ja, sagt meine Fraktion auch. Aber das ist, manche Maßnahmen sind auch von der Stadt vorgegeben, die brauchen ihre Vorlaufzeiten. Aber ich bin sehr mutig.
Aber was bräuchtest du dann damit, also wenn der Mut da ist, ja, was bräuchtest du dann damit, dass das notwendige Tempo hat?
Erstens einmal viel mehr Geld.
Ja.
Das ist, naja, es ist auch, man muss das auch dazu sagen, es kostet alles Geld. Die Forderungen, die alle am Tisch liegen, kosten alles Geld. Und die Vorgaben dessen, dass die Bauprojekte oder die Projekte ablaufen, relativ schnell ablaufen, ist es auch die Verhandlungen dazu und die Zeitraffer dazu. Von der Auditsitzung sage ich jetzt einmal viel mehr, die es auch zu Projekten gibt, diejenigen auch natürlich von den Ressourcen der Menschen, die sie bearbeiten müssen, auch noch dazu, das muss man auch dazu sagen, es sitzen ja hinter jedem Projekt und jeder Verhandlung sitzen auch Menschen, die es bearbeiten müssen, und ich glaube, dass wir viele, sehr viele Projekte in Wien laufen haben, wo sich Menschen auseinandersetzen und relativ rasch probieren, dass das auch in die Verhandlung kommt, in die Umsetzung kommt. Mir manchmal, aber das ist, wenn man ein ungeduldiger Mensch ist, das ist auch im Privatleben so, ich hätte es auch lieber gern morgen als gestern, also gestern als morgen. Aber das ist halt im Leben so, dass man mit manchen sich abfinden muss. Heißt aber nicht, dass ich mich abfinde, dass das nicht so schnell ist, sondern wenn es manche Prozedere gäbe, die schneller wären, dann ist das auch für den Bezirk gut und auch für die Stadt gut.
Es heißt immer so, also man hört man auch von Leuten in der Wiener SPÖ, dass die Parkplätze sind so die harte Währung der Bezirkspolitik. Hört man übrigens auch, wenn man sich im 8. Bezirk umhört, teilweise bei den Grünen, die da mit den ÖVP immer ringen, wer ist jetzt vorne, dass da selbst in diesem Sektor nicht so radikal die Parkplätze an.
Also wenn das so wäre, würde keine Novara-Gasse umgebaut werden, keine kleine Sperlgasse umgebaut werden, keine zukünftige Hollandstraße umgebaut, weil da fallen einige Parkplätze weg. Das ist aber auch dazu, muss man dann so sagen, kleine Sperlgasse ist ein Schulprojekt, Novara-Gasse ist ein Schulprojekt, wo einige Parkplätze wegfallen zugunsten des Gehsteigbereiches, zugunsten Baumsetzungen, zugunsten auch Radabstellfunktionen und viel mehr. Also das funktioniert auch bei uns im Bezirk und das ist natürlich auch bei den Nachteilen, deswegen habe ich zuerst gesagt, aber man muss auch manchen die Zeit geben, auch über das nachzudenken, weil auch die Politik in ihrer Sache auch diejenigen sind, die gewählt dazu sind und auch die Umsetzer sind. Das heißt noch lange nicht, damit man sich spielen kann damit, und das tun wir im Bezirk gar nicht und ich schon gar nicht, aber wir schauen, dass das nachhaltig auch umgesetzt wird.
Thomas, das Geld fehlt, siehst du das auch so? Und der Alex hat gesagt, die vielen verschiedenen Punkte, die man abhandeln muss, damit was passiert, auch das geht so langsam. Wo siehst du das planetarisch Notwendige mit dem politischen Möglichen, dass wir das zusammenkriegen, wo sind die Nadelöhre?
Das Geld ist angesprochen worden, ich sehe sie auch bei den Personalressourcen. Wien ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um über 400.000 Einwohner gewachsen. Das ist bei weitem mehr in absoluten Zahlen als die nächstgrößte Stadt. Die Stadtverwaltung ist konstant geblieben von den Köpfen her, also das nenne ich einen Effizienzgewinn. Und das fällt uns aber auch ein Stück weit auf den Kopf. Also wir verdoppeln jetzt das Radwegeausbaubudget. Das wird auch verbaut werden, aber wir brauchen auch Leute, die das umsetzen können, ja. Und wir haben, und ich würde es überhaupt nicht kritisieren, weil da gibt es ja gute Gründe dafür, wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten ein extrem elaboriertes Regelkorsett bekommen. Ja? Audits, Umweltverträglichkeitsprüfungen etc. Das hat alles seinen Sinn. Also ich würde jetzt bitte nicht missverstanden werden. Ja? Aber das führt einfach dazu, dass die Dinge wirklich personalintensiv, zeitintensiv werden. Und vielleicht ist dieser von mir einfach ein Appell, diese Situation, um einfach dieses planetare Gleichgewicht, wie du sagst, wiederherzustellen, das muss auch die grundsätzlichen Regeln in Frage stellen. Ja? Also ich sage das jetzt an einem trivialen Beispiel, Entschuldigung, das wieder nicht aus Wien ist, ja, aber ich komme vom Land. Ja. Mich holt das Beispiel des Landschaftsschutzes zu 100% ab. Ja? Aber trotzdem muss ich erkennen, ich werde dort Windradeln hinstellen müssen. Ja? ich muss an Tod sterben. Also da muss ich vermutlich eine andere Balance einstellen, ja, weil sich die Gegebenheiten geändert haben. Ja. Und insofern glaube ich auch, dass wir, also wir haben jetzt technische Fragen diskutiert, wir haben Partizipationsfragen diskutiert, wir haben ökonomische Fragen diskutiert, aber wir werden auch das Rechtssystem diskutieren müssen. Und bitte nicht jetzt im Sinne von laissez-faire, jeder macht was er will, das meine ich nicht damit. Ja. Aber ich kann einfach nicht zur Kenntnis nehmen, in dieser Situation, wo ich wirklich nur mehr, das wird sich in meiner Berufszeit abspülen, wo das entweder gelingt oder nicht gelingt. Ja. Und wenn ich dann aber sehe, dass das wesentliche Siedlungs- oder Mobilitätsprojekte Projektierungs- und Genehmigungsabläufe haben, die selbst von heute alle sagen, super, machen wir, dann in 15 Jahren in die Umsetzung gehen können. Das geht nicht. Ja.
Barbara, wie siehst du das? Wie kriegen wir die Dynamik, die wir brauchen?
Ich möchte da zustimmen. Also ich glaube auch, dass wir bei den grundsätzlichen Regeln was ändern müssen. Also es ist wirklich die letzten Jahrzehnte, es wurde alles so darauf ausgerichtet, dass wenn es einfach Business as usual weiterläuft, es ist immer noch diese autogerechte Planung. Es fängt an beim Stellplatzbau, also die Verpflichtungen in den Bauordnungen, StVO, was da alles drinsteht, aber natürlich dann auch noch die internen Richtlinien und die RVS und so weiter. Also das, ich kann auch verstehen, wenn man selber in diesem System ist, also in der Verwaltung oder als Politiker oder als Politikerin, ist es schwierig, was zu verändern. Natürlich ist mein Leben einfacher, wenn ich einfach weitermache wie bisher und nichts verändere. Und jetzt zu sagen, stopp, wir müssen das anders machen, ist eine Herausforderung, ist anstrengend. Und da braucht es die Leute auf der Seite genauso wie die Menschen auf der Straße. Also vielleicht noch einmal ein Appell an die Menschen, dass sie sich organisieren und auch zeigen, dass sie bereit sind für diese Veränderung. Wie wir angesprochen haben, das ist kein Verzicht, sondern das ist ein Mehr an Lebensqualität in der Stadt, wenn wir das alles umsetzen und diese klimagerechte Zukunft haben. Und es braucht auch diesen Druck aus der Bevölkerung. Und je mehr das wird, desto mehr wird auch in der Politik weitergehen und desto mehr werden sich die Rahmenbedingungen verändern, dass dann auch noch mehr Menschen sehen, was das für einen positiven Effekt haben kann, dass noch mehr dafür sind. Also dieses sich aufschaukeln.
Positiver exponentieller Effekt.
Genau. Also, es braucht die mutigen PolitikerInnen, die motivierten Magistratler und eine Bevölkerung, die sich dafür einsetzt und auch bereit ist, diese Konflikte zu einem gewissen Grad auszutragen, nicht gegeneinander, sondern schauen, warum sind manche vielleicht dagegen und wie können wir da gemeinsam zum Ziel kommen. Also, ja. Immer sachlich und mit dieser positiven Zukunftsvision, was wir ja auch als Platz für Wien wollten. Wir haben gesagt, mehr Platz fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs Radfahren, für Grünraum impliziert natürlich weniger für den Autoverkehr, aber darum geht es nicht. Es geht darum, was können wir gewinnen.
Und ich nehme am Schluss auch noch die Medien mit. Auch die müssen natürlich ihre Watchdog-Rolle erfüllen und die Politik, die Verwaltung.
Ja, nicht nur eine Watchdog-Rolle, sondern ich glaube einfach die Frames. Also ich finde das immer faszinierend, ja, wie Dinge geframed werden. Ja. Also wie in ganz tradierten Bildern gearbeitet wird und eben Dinge als Problem hingestellt werden, die möglicherweise überhaupt keins sind. Ja.
Und, was meinst du, um es konkret zu machen?
Naja, also ich sehe das, was er sieht, wenn über Unfälle berichtet, da gibt es fast einen eigenen Forschungszweig darüber. Ja. Wie lauten dort die Headlines? Ja. Oder beispielsweise, ja wir haben manches Mal einen Stau auf der Tangente, ob das jetzt so schlecht ist, kann man diskutieren, ja. Aber dass ich permanent freie Fahrt auf der U2 habe und auf der U1, ja, und ja, es gibt irgendwann einmal eine Störung, aber die kann man jetzt, würde ich mal sagen, gnädig beiseite lassen. Ja. Also wie frame ich die Dinge? Ja? Was erkläre ich den Menschen tagtäglich? Ja? Und das hat schon eine Wirkung. Also wenn der U3-Hörer sozusagen dann sozusagen Tag für Tag irgendwie in erster Linie über den Autoverkehr informiert wird, ja. Aber der öffentliche Verkehr kaum, ich hoffe, tritt jetzt nicht jemandem zu nahe, vorkommt, also dann sehe ich da eben auch die Medien in der Ziehung, ja.
Ja, also es braucht alle und es braucht Mut. Manche sind sich schon sehr mutig, andere brauchen vielleicht noch mehr Mut. Danke für eure Zeit und fürs Kommen.
Gerne.
Danke für die Einladung, ja.
So.
So, ihr Lieben, ich möchte die Diskussion nicht weiter kommentieren. Das soll für sich stehen und mal wirken können und jeder bildet sich dann seine eigene Meinung. Ich fand es großartig, dass sich die drei so viel Zeit genommen haben, um wirklich mit offenem Visier zu diskutieren und zu reden. Wie eure Meinung dazu ist, das würde mich besonders interessieren. Und jetzt zum Abschluss der ersten Staffel sowieso. Wie habt ihr die heutige Folge gefunden? Welche Gedanken habt ihr? Wie geht es euch selbst im Verkehr? Nervt euch der Stau, die Radinfrastruktur? Gibt es zu viele oder zu wenig Parkplätze? Mich würde sehr interessieren, wie ihr das seht und was so eure Vorstellungen zu nachhaltiger Mobilität sind und eure Anekdoten. Aber sehr gerne auch eure Kritik und eure Vorschläge, was wir im Podcast noch alles behandeln sollen. Am liebsten wäre mir, wenn ihr mir das Ganze per Sprachnachricht schickt an hallo@sonneundstahl.at. Wer mag, der kann aber natürlich auch einfach nur Text schicken. Die Sprachnachrichten finde ich nur cool, weil das kann ich dann im Podcast einbinden und ich finde das richtig nett, wenn man dann in einem Podcast auch die Stimmen der anderen, die dazuhören, hört. Nochmal die Adresse hallo@sonneundstahl.at. Für mich war das jetzt ein sehr spannendes Experiment, die erste Staffel. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und weiß auch, was ich in der zweiten Staffel anders machen möchte, auch bei der Diskussion. Es war für mich überhaupt das erste Mal, dass ich so eine Art von Diskussion geleitet habe. Ich war wirklich sehr nervös davor. Staffel 1 ist jetzt vorbei. Staffel 1 war das Auto, Staffel 2 wird die Kuh. Und es geht um nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft. Ich bin da schon seit vielen Wochen am Recherchieren. Ich werde mit Bauern, PolitikerInnen, Wissenschaftlern, ÖkologInnen etc. sprechen. Die zweite Staffel kommt in einigen Wochen. Wann genau, das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell ich bin und wann meine GesprächspartnerInnen Zeit haben. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall mal ein paar Wochen Pause. Wenn euch interessiert, was sich in der Zwischenzeit so tut, folgt Sonne und Stahl auf Instagram. Wir posten da regelmäßig Inhalte und zeigen, was sich so tut. Und der beste Kanal für alle, die es genau wissen möchten, ist unser Newsletter, den ihr easy auf sonneundstahl.at abonnieren könnt. Dort melde ich mich immer, wenn neue Folgen erscheinen. Ihr verpasst mit dem Newsletter also sicher nichts und ich erzähle auch von Recherchen, was ich so lerne am Weg und es gibt auch persönliche Anekdoten und so lustige Sachen. Also für alle Fans von Sonne und Stahl ist der Newsletter Pflichtprogramm. Am besten jetzt gleich auf sonneundstahl.at gehen und abonnieren. Danke auch zum Ende noch fürs fleißige Zuhören. Der Podcast ist in wenigen Wochen schon 30.000 Mal heruntergeladen worden. Er war wochenlang Nummer 1 in den Podcast-Charts und das ist richtig, richtig geil. Die erste Folge steht schon fast bei 8.000 Downloads und das ist für ein ganz neues Podcast-Baby eine ziemlich schöne Sache. Danke, empfehlt ihn bitte weiter, damit wir noch viel, viel mehr Leute erreichen und meldet euch bei mir jederzeit via hallo@sonneundstahl.at. Ende noch herzlichen Dank an Valentina Pfadtner, die bei meinen Podcasts mitarbeitet, recherchiert, plant und koordiniert. Ohne ihr wäre das Ganze hier so nicht möglich. Bis bald, euer Andreas.